Wir reden oft davon, wir singen davon, wir bauen auch darauf zurecht, der Gewissheit, dass Jesus sagt, ich bin bei euch, ich bin da, ich bin bei dir. Und das ist wirklich, ja, das ist die Basis von allem. Aber ich glaube, er dreht dann sich manchmal rum und fragt uns, und das war so ein bisschen auch der Impuls im Lobpreis schon, ja, bist du denn da? Also, ne, dass Jesus bei dir ist, ist nicht so das Problem. Die Frage ist manchmal, kann von mir sprechen, ob ich denn da bin. Nicht nur stofflich, irgendwie physisch, sondern auch innerlich. Und das war ein bisschen die, ja, das steckt so ein bisschen in der Ermutigung und Herausforderung, auch in dem Wort, was ich mit euch teilen möchte. Das ist ein Text, den der vielen recht bekannt sein dürfte, könnte, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15. Da möchte ich die Verse 1 bis 17 lesen. Johannes 15, 1 bis 17. Wenn du eine Bibel hast oder eine App dazu oder so, lies gerne mit. Johannes hat diese Eigenart, so wie er auch Jesus dann wiedergibt, das ist nicht so linear. Ja, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, wenn du Johannes liest oder wenn du auch Johannes Briefe, gerade den ersten Johannesbrief, bei dem, da ist das ganz klassisch, der geht immer so ein bisschen im Kreis rum. Und denkst so, ja, hat er doch gerade im letzten Vers schon gesagt und dann kommt es nochmal ein bisschen anders formuliert und so. So ähnlich ist das hier auch. Da kommen so einige Themen, einige Stichworte immer wieder in diesem Abschnitt und die wollen wir uns dann anschauen. Also Johannes 15 ab Vers 1, da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Nochmal, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Amen. Ich habe so ein bisschen eine visuelle Verstärkung. Ich habe die nicht auf Deutsch gemacht, ist mir eben eingefallen. Aber wir können sie vielleicht trotzdem von gestern vom englischen Gottesdienst haben. Dann habt ihr einen Weinstock auch vor Augen. Ich bin Norddeutscher, da bin ich nicht so mit Weinreben aufgewachsen. Ich finde das ganz hilfreich auch zur Visualisierung. Also ich habe gesagt, und das habt ihr vielleicht beim Zuhören gemerkt, dass Jesus so ein bisschen kreist um so ein paar Begriffe. Und die tauchen immer wieder auf. Und das sind vor allem drei, die mir aufgefallen sind. Das ist einmal das Wort bleiben. Kommt 12 Mal vor in diesen 17 Versen. Ja, abide in me auf Englisch. Bleibt in mir und so weiter. 12 Mal, ich habe nochmal nachgezählt. Das Lieben oder Liebe kommt 9 Mal vor in diesen 17 Versen und nochmal 7 Mal Frucht bringen. Da geht es immer wieder rum und daran wollen wir so ein bisschen entlang gehen und uns anschauen, was sagt Jesus. Das Erste, was immer wieder kommt, ist diese Einladung, diese Aufforderung, bleibt in mir. Ich habe eben diese Frage so formuliert, ne? Wir sind, also er ist bei uns, aber sind wir denn bei ihm? Bleiben wir denn in ihm, wäre eine andere Art zu fragen. Und das Erste, was auffällt, wenn man, also er beschreibt das ja mit diesem Bild von den Reben im Weinstock, also den Zweigen, die mit der Hauptpflanze sozusagen verbunden sind, Ästen im Baum, könnte man auch sagen. Und das Erste, was wichtig ist dabei, ist, das ist eigentlich das Natürlichste auf der Welt, dass die bleiben. Ja, die, also du kannst ja noch nicht mal sagen, wo hört der Weinstock auf. Es ist so, also okay, wo hört mein Körper auf und wo fangen meine Arme an? Also nicht mein Torso oder so, sondern ne, mein gesamter Körper. So merkt man, ergibt gar keinen Sinn, weil die Arme ein Teil des Körpers sind. So sind die Reben ein Teil des Weinstocks. Bleibe mal der Schwerkraft unterworfen hier auf dem Fußboden und schwebe nicht zur Decke, ja? Ist normaler, wenn du nicht im Weltall unterwegs bist oder irgendwie komische Dinge passieren, wie in so einem Fantasy-Film, dann musst du dich da nicht besonders bemühen. Sondern das ist sozusagen dein normales Habitat, auf der Erde rumzulaufen. Deshalb fallen die Sachen immer runter. Finde ich immer praktisch, sonst müsste man immer eine Leiter holen oder so. Also das Natürlichste ist, und das jetzt ohne Bild, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Leben empfangen hast von Jesus, das ist ein Geschenk für jeden. Ja, er spricht hier nicht zu den Leuten auf der Straße, die ihn das noch nie von ihm gehört haben, aber er spricht zu Leuten, die gesagt haben, ja Jesus, ich will zu dir gehören, ich folge dir nach, du bist mein Herr, mein König, die eine neue Schöpfung geworden sind in den in den Worten von dem Wochenspruch, den wir vorhin gehört haben. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Dann ist dein normales Habitat, dein normaler Lebensraum in Christus, in Verbindung mit ihm, so wie der Zweig am Baum, wie die Rebe am Weinstock. Und wie bin ich da reingekommen? Wie bist du ein Teil davon geworden? Das ist jetzt, sprengt jetzt dieses Bild aus der Botanik, da wächst das halt einfach natürlich, hier hat es einen Anfang gegeben, nochmal Botanik, im Römerbrief spricht Paulus von den Zweigen, die in den Ölbaum eingepfropft worden sind, da ist also etwas nachträglich dazu gekommen. Wir sind zu Jesus gekommen, das haben wir auch schon gelesen, Vers 16, weil er uns erwählt hat, weil er sich für dich entschieden hat. Also wir reden davon sehr viel und zu Recht, dass wir eine Entscheidung für Jesus treffen müssen. So sagt irgendwann, ne, wenn hier Leute vorne stehen, erzählen, wir haben demnächst wieder Leute, die hier auch mit als Mitglieder in die Gemeinde kommen, finde ich wunderbar. Und dann fragen wir die auch, okay, erzähl doch, wie hat das angefangen mit dir und Jesus? Und die Standarderzählung ist so, ja, ich bin in einem nichtchristlichen Elternhaus aufgewachsen und oder am christlichen wahlweise und dann war da diese Jugendfreizeit, Evangelisation, die Schulfreundin oder und dann habe ich irgendwann eine Entscheidung getroffen. Und das ist großartig und wir feiern das. Und das ist gut, das darauf zu schauen und auch Leute zu ermutigen, natürlich diesen Schritt zu gehen, die ihn noch nicht gegangen sind. Wenn du bisher eher so dich so als Zuschauer, Zaungast gefühlt hast, sagst, ich gehe ab und zu mal irgendwo in die Kirche und guck mal, dann ist das die Einladung an dich auch zu sagen, ja Jesus, ich will zu dir gehören. Aber was Jesus selbst hier sagt, ist auf der tieferen Ebene etwas viel Großartigeres passiert. Nämlich bevor du überhaupt an ihn gedacht hast, hat er sich für dich entschieden. Bevor du irgendwie in irgendeine Vorleistung getreten sein könntest, was sollte das auch sein, dass du ihn beeindruckst, hat er gesagt, ja, du sollst in Ewigkeit zu mir gehören. Und du sollst Frucht bringen, da kommen wir gleich noch dazu. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Bei den Jüngern war das ganz buchstäblich, ne? Jesus ging irgendwo an den Fischern vorbei, die da ihren Job machten und sagt, komm mit. Oder Matthäus am Zoll oder ja, wo die anderen herkamen. Er sagt, folge du mir nach. Und sie haben diesen Ruf gehört. Und ihre Entscheidung war dann erst die Antwort auf den Ruf, der zuerst von Jesus kam. Aber da hatte er seine Entscheidung schon getroffen. Und ich finde das so tröstlich. Und es gibt mir so viel Gewissheit, weil, ne, du hast es gesagt, also manchmal fühlt man sich nicht danach und sagt, ja, ich habe dazu gesagt, ich mache Lobpreis und ich, oh ja, jetzt bin ich irgendwie auch dran und so. Wir treffen Entscheidungen und nächsten Tag denken wir, was habe ich denn da gemacht? Manchmal dauert es noch nicht mal so lang. Ne? Du stehst an der Kasse, gehst von der Kasse weg und sagst, was habe ich da eigentlich gerade gekauft? Ne? Also wenn das auf mir ruhen würde, meine Gewissheit, dass ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe, dass ich jetzt entschlossen bin und was ich mal angefangen habe, das ziehe ich auch durch. Puh. So, weiß nicht, ne? Vielleicht bist du ja anders drauf. Aber wir haben letzte Woche über Petrus geredet, der gemerkt hat, seine Entschlossenheit, Jesus zu folgen, die hat jetzt nicht so, die hat eher so semi-funktioniert. Ja, also das hielt nicht. Und dass die Entscheidung, die Jesus für Petrus getroffen hat, die hat dann den Petrus durchgetragen. Und die Entscheidung, die Jesus für dich getroffen hat, die kann dich durchtragen, auch wenn du irgendwie morgens aufstehst und gar nicht mehr weißt, was du glaubst. Es gibt das manchmal. Das ist übrigens auch nicht schlimm. Da kommen Zweifel, die krauchen in deinem Kopf rum. Martin Luther hat mal gesagt, sinngemäß, ja, wir können die Vögel nicht daran hindern, die Krähen über unserem Kopf zu kreisen. Manchmal kommen komische Gedanken. Wir können sie schon daran hindern, Nester auf unserem Kopf zu bauen. Ja, also, dass die sich einnisten bei dir, das ist eine andere Sache. Also, er hat dich erwählt. Er hat dich bestimmt, dass du zu ihm gehörst. Und das ist nicht Anlass für theologische Spekulation, wie ist das genau dann mit dem freien Willen und so weiter, da kann man lange drüber diskutieren. Aber eigentlich ist der Punkt, dass wir das annehmen und uns drüber freuen. Und sagen, wow, ich kriege das intellektuell nicht zusammen. Ich war noch gar nicht in Sichtweite irgendwie, aber er hat mich schon vorherbestimmt, sein Kind zu sein. Was für ein Geschenk. Und dann ist aber die Aufforderung, bleibt in mir. Und ich hatte eben das Beispiel mit der Schwerkraft. Die Sache ist, ich muss euch hier nicht ermahnen, in der Schwerkraft zu bleiben. Ja, das funktioniert ganz gut, ohne dass ich euch da Instruktionen gebe. Offensichtlich findet Jesus, er muss uns das sagen, dass wir in ihm bleiben sollen. Also es ist zwar natürlich, es ist unser natürlicher Lebensraum, habe ich eben, also übernatürlich, ne, wenn wir das neue Leben haben, so natürlich. Aber es ist nicht automatisch. Sonst müsste er es ja nicht sagen. Ich finde das immer ermutigend. Wenn Dinge in der Bibel stehen, die wir tun sollen, heißt es, das ist anscheinend normal, wenn man das nicht von alleine macht. Also freut euch im Herrn alle Wege. Das muss man anscheinend Leuten sagen, auch immer wieder. Das heißt, wenn du nicht jeden Tag voller Freude aufstehst, sagen, okay, scheint irgendwie nicht nur meine eigene Erfahrung zu sein. Ne? Die Philippa brauchten das auch, dass Paulus ihnen das ein paar Mal schreibt. So, dann will ich auch drauf hören, was er da schreibt. Also, es ist nicht automatisch, dass du in ihm bleibst, sondern er fordert dich dazu auf. Und wie geht das? Wie bleibe ich? Wie bleibe ich in der Verbindung mit ihm? Ich kann mal ein paar Dinge sagen. Es ist, also Vers 4 sagt er, bleibt in mir und ich in euch. Lass uns so in Verbindung bleiben. da machst du dich auf den Weg, da suchst du ihn, da strebst du nach ihm, streckst dich nach ihm aus. Du sagst, Jesus, ich will Zeit mit dir haben, ich will dir nah sein. Kann zum Beispiel einen Ausdruck haben, ich besuche einen Gottesdienst ganz bewusst. Ich nehme mir diese Zeit, ich mache da sogar eine Regelmäßigkeit, eine Gewohnheit draus, dass ich da gemeinsam mit anderen vor Jesus bin, ihn anbete, von ihm höre und so weiter. Ich nehme mir mehr Zeit im Laufe des Tages. Ich mache mir bewusst, dass er da ist und sagt, Jesus, wo ist eigentlich mein Herz gerade? Ich möchte mit dir in Verbindung sein und will wieder neu connecten, wieder neu andocken. So wie das in einer menschlichen Beziehung auch ist. Du kannst jetzt Homeoffice, sei Dank und so weiter, den ganzen Tag im gleichen Haus sein, machst aber unterschiedliche Dinge und es tut gut, zwischendurch mal zu connecten. Nicht nur, wenn es irgendwie Absprachen gibt, wann gibt es was zu essen oder brauchst du das Auto oder sowas, sondern hey, wie geht's dir? Ich bin da. Wo bist du gerade und so. Das können ganz kurze Momente sein. Auch gerade mitten, deiner sitzt am Schreibtisch und ist mittendrin und dann ist jetzt nicht große Unterredung, aber einfach dieses kurz Connecten. Und manchmal kriege ich es besser hin und manchmal weniger und umgekehrt. Aber so können wir mit Jesus connecten. Sagen, gut, dass du da bist. Und es ist eine Wahl, die wir haben, in ihm zu bleiben. Und es gibt Alternativen. Wenn ich euch von dieser Wahl erzähle, ist es auch fair zu sagen, okay, was ist denn noch im Angebot sozusagen? Wir sind ganz gut darin, auch in anderen Dingen zu bleiben, außer in Jesus. Du kannst zum Beispiel in deinen Sorgen bleiben. Ja, und dann bist du ständig mit Gedanken beschäftigt, wie denn das werden wird und was dann passiert, wenn A passiert oder wenn B passiert und was dann danach sein wird und so weiter. Da geht es jetzt nicht um konkrete Planungen irgendwie, sondern das ist eher dieses Grübeln, eigentlich Meditieren. So, du kreist um diese Dinge. Ja, wir sind alle gut da drin zu meditieren. Du kannst in deinem Ärger bleiben über irgendjemanden oder über die Gesamtsituation oder so. Was der da gemacht oder gesagt hat. Und da fängst du innerlich immer wieder an und gehst das Gespräch immer wieder durch und bleibst da drin. Oder in Ängsten oder in Dingen, die du gerne machen willst, obwohl du eigentlich weißt, dass Jesus das nicht möchte oder so. Verstehst du das? Also wir haben da vieles, indem wir bleiben in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen. Und wo Jesus uns einlädt, komm zu mir, komm zurück zu mir, bring das mit, gib's mir, diesen Ärger, diese Sorgen, die Schuld, dein eigenes Versagen, was gestern war, wo du hattest dir jetzt den Samstag, der sollte mal so und so und so sein und es ist dann wieder irgendwie anders gekommen. Bring mir deine Enttäuschung über dich selber, bleibe nicht da drin, sondern bleibe in mir. Und dann gewinnst du meine Sicht auf die Dinge. Er macht es noch ein Stück konkreter in Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Da geht es um das, was er redet oder was er geredet hat. Dass ich die einmal gehört habe und dann weiter im Text. Ja, manchmal lese ich in der Bibel und bin fertig und denke drüber nach, was war eigentlich gerade. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bin ich der Einzige so, ne? Aber irgendwie merkst du, Konzentration war doch vielleicht woanders. Und du hast es schon wieder vergessen, was du gerade gelesen hast. Das habe ich euch dieses Kapitel gerade gelesen oder das davor. Jesus spricht davon, dass seine Worte in uns bleiben, dass sie Wurzeln schlagen können. Dass sie auch weiterwirken in dir. Ja, er sagt das ein Kapitel oder so später hier im Johannesevangelium, dass der Heilige Geist kommen wird und der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das sagt er ja zu den Jüngern, die das gehört haben, die zumindest physisch anwesend waren, als Jesus diese Dinge gesagt hat. Wenn er dich an was erinnern will, ist die simple Voraussetzung, dass du es schon mal gewusst hast. Ja, es gibt auch Prophetie, Offenbarung. Also höre ich manchmal, Leute haben irgendwie ein Wort im Kopf, die wussten gar nicht, dass es in der Bibel steht. Aber ich sage mal, der normalere Weg ist, dass der Heilige Geist dich an was erinnert, was du schon mal gehört oder gelesen hast. Und das ist gut, wenn du es eben mal hörst oder liest, dich damit füllst und es wirklich in deinem Herzen verankerst. Im Englischen gibt es den schönen Ausdruck to learn by heart, also auswendig lernen, sagen wir auf Deutsch, aber das hat was mit deinem Herzen zu tun, im besten Fall. Dass du nicht nur dir was reinballerst ins Gehirn, so, ne, kurz vor der Prüfung, ich weiß nicht, haben wir Medizinstudenten hier, so kurz vorm Physikum oder so, habe ich mir sagen lassen, sondern dass es wirklich in deinem Herzen Wurzeln schlägt. Ich mache das, also ne, Theologiestudium, da gibt es dann auch Dinge, die man auswendig lernen muss, da hatten wir zu jedem Buch der Bibel einen Schlüsselvers und so weiter und da habe ich damals vor vielen Jahren angefangen, habe das dann irgendwann irgendwo geparkt und habe vor Jahren mal wieder hier die alte Karteikiste aus dem Schrank geholt und dann wieder angefangen, das ist jetzt nur ein Teil, und habe die einfach bei mir und wenn ich Bibel lese, dann nehme ich mir zwischendurch immer Zeit und gehe da wieder meine Verse durch. Und wenn ich was lese in der Bibel, was mich anspricht, schreibe ich das auf so ein Kärtchen, ja, Textstelle und auf der anderen Seite den Text und packe das da rein. Und dann habe ich hier diese Unterteilungen und wenn ich was dann drauf habe, dann rutscht es weiter rauf und wenn ich es dann wieder vergessen habe, wandert das wieder nach vorne und das sind dann immer noch die gleichen Verse nach ein paar Jahren. Es gibt natürlich auch Apps und alles Mögliche. Ich bin da ein bisschen haptisch unterwegs, nicht zu sagen altmodisch. Aber das tut gut. Das ist gut, dich mit Gottes Wort zu füllen. Und guck, was für dich funktioniert. Vielleicht ist das so eine Box. Vielleicht ist das was anderes. Manche hängen sich irgendwo Bibelverse überall an den Spiegel und an den Schrank. Meine Erfahrung ist für mich, weil ich so ein bisschen vielleicht mit Tunnelblick dann durch den Alltag gehe, ich sehe die nach ein paar Tagen nicht mehr, wenn ich mir die irgendwo hinhänge. Dann verschwimmen die so mit der Tapete und sowas hilft mir dann, dass ich, wenn ich im Gebet bin, auch für jemand anders oder so, fällt mir das wieder ein. Und übrigens, wenn du sagst, ja, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, macht nichts. Ja, dann nimm dir 10 Verse. Und wenn du mit dem 10. durch bist, fängst du mit dem 1. wieder an, macht nichts. Aber die bewegst du in deinem Herzen. Das ist eigentlich eine Form von ja, Meditation, eben in seinem Wort bleiben und seine Worte bleiben in dir. Wir hatten dann die Ehefrauen von 2 Studienkollegen, die haben dann sogar eine Kassette damals aufgenommen, mit diesen die Verse vertont und so. Dann war irgendwann in der Bibelkundeprüfung, durfte man dann nicht mehr summen, weil das dann so das Vorsagen war sozusagen. Also guck, es gibt Lieder, die Bibeltexte wiedergeben und so. Guck, was dir gut tut, dass sein Wort in deinem Herzen ist. Das ist eigentlich die Idee dabei. Psalm 119, Vers 11 sagt der Beter, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Das funktioniert übrigens auch nicht automatisch. Du kannst das alles wissen, ne, und trotzdem andere Entscheidungen treffen. Aber es ist gut, wenn du so verankert bist im Wort. Und dann auch die Schritte natürlich gehst, die du erkennst im Wort. So, was heißt denn das jetzt? Was mache ich denn damit? Wie gehe ich denn jetzt mit dieser Situation um? Und manchmal habe ich das erlebt, dann war ich in einer schwierigen Situation am Nachmittag und dann habe ich nochmal in den Text geguckt, den ich morgens gelesen hatte und dachte, oh ja, da war was. Ja, es war schon wieder weg irgendwie, aber der Heilige Geist erinnert dich. Also, wir bleiben. Das ist die Einladung. In ihm, in seinem Wort, seine Worte in dir. Und dann geht es nahtlos weiter in Vers 9, sagt Jesus, einen eigentlich sensationellen Satz. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Und dann bleibt in meiner Liebe. Wie mich, das sagt Jesus. Ja, Jesus sagt, so wie der Vater den Sohn liebt. Die sind in der Dreieinigkeit, glauben wir, in alle Ewigkeit schon in Gemeinschaft miteinander. In ewiger Verbindung. So eng, wie sonst keine zwei Wesen miteinander verbunden sind. Von zwei Wesen, ist das theologisch korrekt? Ja, ihr versteht mich. So liebt der Vater den Sohn. Und Jesus sagt, genauso liebe ich dich. Und dich und dich. Und die Leute, die noch gar nichts von mir wissen wollen. Was für eine Hammeraussage. Jesus liebt dich so sehr, wie der Vater Jesus liebt. Und dann die Einladung, in dieser Liebe zu bleiben. Das heißt, dass in seiner Liebe bleiben heißt, ich schlage darin Wurzeln. Mein Leben kommt aus dieser Liebe. Er hat alles gegeben für mich. Vers 13 beschreibt er seine Liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für die Freunde. Und dann weiter, ihr seid meine Freunde. So ein bisschen winkt mit dem Zaunfall an der Stelle. Er redet hier noch nicht ausführlich über das Kreuz, aber das ist natürlich genau das, was er tun wird. Er lässt sein Leben für die, die er seine Freunde nennt, und auch für die, die zu dem Zeitpunkt noch vielleicht als seine Feinde gelebt haben. Darin äußert er seine Liebe, darin schenkt er dir seine Liebe. Und du bist eingeladen, in dieser Liebe zu baden. In dieser Liebe wirklich dich aufzuhalten und auch immer wieder zurückzugehen. Das ist nicht nur am Anfang des Glaubensweges. Ja, da war das irgendwie, ne, da war irgendwie Gnade und so. Und manche leben so, ne, du wirst aus Gnade gerettet und dann bist du einmal drin und dann geht es nur noch darum zu arbeiten für Jesus. So, dann gnade dir Gott so. Ne? Nein, du bleibst in diesem Raum der Liebe. Du kannst daraus immer wieder neu schöpfen. Für mich war das irgendwann mal so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte dann, ne, ich bin jetzt Leiter und so, jetzt muss ich ja für die anderen da sein und austeilen ständig. Ich gemerkt habe, nee, ich darf selber nehmen. Ich darf selber empfangen, immer wieder neu. Und das ist nicht ein Defizit, so, oh nein, jetzt brauche ich das auch noch. Sondern das ist ganz normal. Das ist der Raum, in dem du lebst. Dass du immer wieder neu diese Liebe schöpfst für dich. Deine Wurzeln ausstreckst sozusagen nach diesem frischen Wasser. Und dann kannst du auch anderen geben. Aber bleibe in dieser Liebe und das, was du tust, wenn du Jesus dienst, wenn du anderen dienst, das tu aus dieser Liebe heraus. Denn wenn du es aus anderen Quellen, aus anderen Motivationen heraus tust, ich habe das schon ab und zu gesagt, das wird nicht gut gehen. Wenn du sagst, ich will Jesus dienen und eigentlich ist da ein Antrieb von, ich muss beweisen, dass ich gut genug bin. Oder vielleicht sogar, dass ich besser bin als die anderen. Oder ne, ich will hier gesehen werden und da muss man hier halt was tun und so weiter. Das ist toxisch. Ja, und das merkst du dann. Und dann gibt es irgendwann, okay, ja, jetzt hat er dem Danke gesagt für seinen Dienst und mir hat er nicht Danke gesagt. Da habe ich viel mehr gemacht, ich habe mitgezählt. Das zerstört letztlich Gemeinschaft. Wenn du nicht schöpfst aus dieser Quelle der Liebe Gottes. Lass uns da immer wieder zurückkehren und uns beschenken lassen. Und dann geht es weiter, dann geht es auch ins Tun, ja. Nochmal Vers 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe, wie bleiben wir denn? Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Vielleicht die wichtigsten zwei Worte in diesem Vers sind, wie ich. Ja, dass du nicht auf die Idee kommst, aha, jetzt muss ich die Liebe doch verdienen oder irgendwie. Jesus musste sich die Liebe des Vaters nicht verdienen, oder? Aber er sagt, ich bleibe in seiner Liebe und dann ist das Natürlichste auf der Welt, dass ich auch das tue, was er sagt. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus ein paar Verse weiter, wenn ihr tut, was ich sage. Also wenn dein Freund, deine Freundin das zu dir sagt, ich will jetzt nicht sagen lauf, aber lauf, ja, das ist nicht in einer menschlichen Beziehung, ist das kein gesunder Umgang. Sagt, du bist meine beste Freundin, wenn du alles tust, was ich sage. Gefährlich. Aber Jesus ist der Herr. Ja, er nennt uns seine Freunde, er kommt runter sozusagen auf Augenhöhe mit uns, sogar niedriger als unser Diener, er wäscht uns die Füße und doch bleibt er der Herr. Da gibt es keinen Zweifel. Bei der Fußwaschung sagt er dann, ja, ihr nennt mich Meister und Herr und jetzt lassen wir den Quatsch mal. Nein, er sagt, ja, und ihr habt recht, das bin ich. Und ich bin trotzdem der, der euch die Füße wäscht, so sollt ihr einander dienen. Ja? Also er ist der, der kommt, der sich hingibt, der uns dient und doch der selbstverständlich das Sagen hat. Und in der Liebesbeziehung mit ihm geht es darum, auch im Gehorsam. Das funktioniert nicht so in Liebesbeziehungen zwischen zwei fehlerhaften Menschen. So, da gibt es eine andere Dynamik hoffentlich. Aber Ausdruck der Liebe zu Jesus ist, dass wir auch ihm folgen in dem, was er sagt. Du sagst, ich will immer bei dir sein, aber ich gehe nicht, wenn du mich rufst. So, das funktioniert nicht. Ja, dann bist du irgendwie ein Fan, findest ihn theoretisch gut, aber faktisch folgst du ihm ja gar nicht. Also lass uns in Liebe folgen, ihm dienen, tun, was er sagt und das miteinander leben. Ja, niemand hat größere Liebe, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Da spricht er von dem, was er selber tun wird. Aber da spricht er auch davon, dass wir Liebe und Hingabe leben sollen untereinander. Er stellt uns in eine Gemeinschaft. Wir haben nicht nur als Individuen eine Beziehung zu Jesus und zufällig sind da auch noch andere, die das Gleiche machen. Ich hab's neulich gesagt, so, wenn du zum Aldi gehst, dann freust du dich noch nicht mal, wenn da andere sind, die das gleiche Ziel haben wie du, weil das heißt, dass da halt eine lange Schlange an der Kasse ist. Also die sind nur da, weil die halt zufällig auch Speiseöl suchen oder so. Ja? Wenn du zu Jesus kommst, dann stellt er dich in eine Gemeinschaft rein. Und das ist Teil der Idee, dass wir hier zusammengehören oder da, wo du zu Hause bist, in einer geistlichen Gemeinschaft, wenn du hier zu Gast bist. Aber dass wir Teil so einer auch verbindlichen Gemeinschaft sind. Deshalb reicht es nicht, wenn du sagst, ja, ich gehöre zum Leib Christi irgendwie weltweit. Das ist zwar hoffentlich richtig, aber da kannst du nicht diese Liebe miteinander leben. Das ist ja das Nette dabei, ne? Die sind weit weg. So, die ärgern dich nicht. Dann liebst du die Idee davon, dass da eine Gemeinschaft ist. Aber wenn du mit Leuten auf Tuchfühlung bist, dürfen wir wieder ein bisschen auf Tuchfühlung gehen, so, dann wird es ja auch interessant manchmal. Und bleibt in meiner Liebe heißt dann auch, sag ja zu dieser Gemeinschaft, in die ich dich stelle. Übrigens auch, kläre für dich, wo diese Gemeinschaft ist, ganz praktisch. Ja, auch wenn du sagst, ich bin ja nur 2 Jahre hier oder so, guck, wo du wirklich in dieser Zeit Wurzeln schlagen kannst. Und dann wird Gott einen anderen Ort für dich haben, wenn du vielleicht weiterziehst. Meine Erfahrung ist, diese 2 Jahre sind manchmal länger, als man dachte. Als wir 2002 die Gemeinde gegründet haben, habe ich gesagt, ja, ich mache das mal so für 2 Jahre. Okay, muss nicht so sein bei dir, ich will dir keine Angst machen, aber so schlimm war es auch gar nicht. Also bleib in meiner Liebe, sagt Jesus, heißt auch bleib in dieser Gemeinschaft, die von Liebe bestimmt sein soll, meiner Gemeinde. Und ich habe dich bestimmt, um Frucht zu bringen. Das ist das Dritte zum Schluss. Das geht schon in Vers 2 los. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, der Weingärtner. Abschneiden. Sie werden dann zusammengekehrt und ins Feuer geworfen. Das klingt ziemlich bedrohlich. Und es ist wichtig, dass wir auch diese Aussage sehen in diesem ganzen Feld, was wir gerade schon beschrieben haben. Was bestimmt ist von seiner Liebe. Was bestimmt ist von der Identität, die wir in ihm haben, dass wir zu ihm gehören. Sagt, und dann ist meine Berufung für dein Leben, dass du Frucht bringst, dass du nicht nur ein Zweig bist, wo sozusagen immer Saft reinfließt, sondern dass da auch was bei rauskommt, dass da was wächst. Und nochmal, dem Zweig, der Rebe am Weinstock musst du nicht sagen, dass die jetzt mal Frucht hervorbringen soll, sondern wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann ist das Natürlichste auf der Welt, dass da was wächst. Jesus erzählt viele Gleichnisse vom Reich Gottes und die Pointe ist immer wieder, dass es wächst, dass es sich ausbreitet. Da ist ein Samenkorn und Jesus sagt nicht, und der Samenkorn, der blieb ein kleiner Samenkorn und der Herr lobte ihn, weil er ein treuer Samenkorn war, sondern nein, er ist gekeimt und er ist aufgewachsen und da ist ein Baum draus geworden, unter dem Schatten zu finden war. Oder das Sauerteig, der den ganzen Teich durchsäuert und so weiter. Es sind immer wieder solche Bilder. Da, wo das Leben Gottes ist, da wächst etwas, da gedeiht etwas, da multipliziert sich etwas. Aus der Verbindung mit der Wurzel, mit dem Weinstock, nicht aus sich selbst heraus, nicht aus guten Vorsätzen heraus. Wir müssten mal wieder was für den Herrn tun. So, ne? Nein, wenn du mit ihm verbunden bist, dann fließt da Leben. Dann fließt es auch in Frucht hinein. Und Jesus möchte Frucht sehen, das heißt, es geht um eine sichtbare Frucht. Manchmal passiert nichts und dann deuten wir das irgendwie geistlich um. Ja, da sollte eine evangelistische Veranstaltung laufen, kein Mensch kommt. Dann sagen wir, ja, aber es war eine sehr gesegnete Zeit und das Lobpreisteam war beim Proben echt auch beschenkt irgendwie. Ja, Gott ist gut und er beschenkt uns und wir hatten auch eine schöne Zeit miteinander. Aber das, wozu wir angetreten sind, ist nicht passiert. Das darf man dann auch ruhig mal sagen und fragen, okay, was können wir denn als nächstes machen? Also er möchte etwas sehen. Wenn er nichts sieht, reinigt er, schneidet zurecht sozusagen, schneidet zurück. Das heißt aber, das Normale ist, dass wir wachsen, dass wir etwas hervorbringen. Die Frage ist, was ist das für Frucht? Wovon redet Jesus? Ja, in dem Zusammenhang, in diesen Versen hier, redet er ganz viel von der Liebe. Das ist eine Frucht, die er hervorbringt. Da, wo Menschen in ihm verwurzelt sind, wachsen sie, wenn es gesund ist, wenn es gesund läuft, auch in den Beziehungen miteinander. Auch in der Liebe zu anderen, in der Liebe zu der Welt, weil Jesus da ansteckend ist. Ja, und da merkst du, da wächst etwas an Gemeinschaft, die nie exklusiv bleibt, sondern immer diese Öffnung hat, auch noch für andere Leute. Eine andere Frucht, von der Jesus hier redet, ist die Frucht des Gebets. Ja, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, Vers 16, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das ist etwas, was Jesus hervorbringen möchte in deinem Leben. Dass du Zeit im Gebet verbringst und dass er auf dein Gebet hin handelt. Und übrigens, dass du dich nicht aufhalten lässt von Erfahrungen, wo du das Gefühl hattest, da ist ja gar nichts passiert, wo ich gebetet habe. Das kann manchmal uns echt ausbremsen. Und lass uns da an ihm bleiben. Ja, du verlässt dich auch nicht auf deine Gebetspower, sondern immer noch auf ihn. Und lass uns ihn suchen. Lass uns Gemeinschaft mit ihm haben. Und daraus wächst auch Frucht, dass durch das Gebet hindurch er handelt. Und schließlich, Vers 8, sagt er, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Ja, es geht bei Frucht nicht nur um Zahlen und irgendwie der Pastor will da Erfolg sehen, sondern es geht darum, dass der Vater verherrlicht wird, dadurch, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also die Frucht hat etwas damit zu tun, dass wir Jünger sind, dass wir Jesus nachfolgen. Und zu diesem Jesus nachfolgen gehört immer von Anfang an, dass wir nicht nur, dass wir immer mehr in die Tiefe wachsen, sondern dass wir das multiplizieren, was wir sind. Matthäus 4, Vers 19 sagt Jesus, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also ihr lernt von mir und ihr gebt weiter. Was du von mir gelernt hast vor vielen Zeugen, schreibt Paulus an Timotheus, 2. Timotheus 2, 2, kann man sich gut merken. Was du von mir gelernt hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Also Paulus, Timotheus und dann tüchtige Menschen und die sind fähig, wieder andere zu lernen. 4 Generationen von Multiplikation. So funktioniert das im Plan von Jesus, wenn wir seine Jünger sind. Man könnte die Frage stellen, was ist die Frucht von einem Apfelbaum? Das wird jetzt intellektuell ein bisschen anspruchsvoll. Was ist die Frucht von einem Apfelbaum? Sagen, okay, ein Apfel. Aber eigentlich ist die Idee, ich weiß nicht, ob Apfelbäume Ideen haben, aber die Idee ist, dass der Apfelbaum sich reproduziert. Das, sozusagen das Ziel des Apfelbaums ist nicht, dass du schönen Apfelkuchen machen kannst oder Cider oder was du möchtest. Das ist ein nettes Nebenprodukt, sondern die Idee ist, dass da ein neuer Apfelbaum entsteht. Dass die Frucht von einem Jünger ist ein neuer Jünger. Die Frucht von der Gemeinde sind neue Gemeinden. Jesus möchte Leben reproduzieren, multiplizieren und will da durch uns hindurch wirken. Und wir unterbrechen das dann, weil wir sagen, ja, die Idee war mal eigentlich, dass die Dinger sich reproduzieren, aber dann sind da diese Kerne drin und dann kommen wir als Menschen und züchten kernlose Trauben. Sagen, das war nicht die Idee. Ja, das ist eigentlich das Gegenteil von der Idee. Es gibt auch dieses Getreide, dieses patentierte Getreide, was du nicht wieder aussäen kannst oder so. Ne? Ich will jetzt nicht da abbiegen, aber das ist nicht der Plan des Vaters. Und es ist nicht der Plan des Vaters, dass wir sozusagen kernlose Jünger sind, die immer nur empfangen, aber wo kein Leben mehr weitergegeben werden kann. Sondern, dass das, was wir empfangen, wenn wir in ihm bleiben, wenn wir in seiner Liebe bleiben, wenn wir in seinem Wort bleiben, dass das weiterfließt, dass das weitergegeben wird, dass andere Jesus darüber kennenlernen, den Vater verherrlichen. Und ja, wirklich er die Ehre bekommt. Zum Schluss will ich noch ein Zitat mit euch teilen, was ich sehr gut zusammenfasst, was der Auftrag der Gemeinde ist. Ich habe es auf der Wand auf Englisch, da könnt ihr mitlesen und ich übersetze es euch, von Justin Welby. Justin Welby ist der Erzbischof von Canterbury, also das Oberhaupt der anglikanischen Kirche in England, aber auch der anglikanischen Weltgemeinschaft und ein ganz missionarischer Mann Gottes. Und er hat in einem Vortrag gesagt, ich will zwei einfache Sätze am Anfang sagen über die Kirche. Nämlich erstens, die Kirche existiert, wozu? Dazu, Gott in Jesus Christus anzubeten. Was ist der Auftrag, was ist die Existenzberechtigung von Gemeinde, ist Jesus oder den Vater durch Jesus anzubeten. Okay? Und das Zweite, die Kirche existiert, um Menschen zu Jüngern zu machen von Jesus Christus. Anbeten und Menschen zu Jüngern machen. Alles andere, schreibt der Erzbischof dieser großen anglikanischen Kirche, sehr liturgisch, sehr viel Pomp. Er sagt, alles andere ist Dekoration. Manches davon mag sehr nötige, nützliche und wunderbare Dekoration sein, aber es ist Dekoration. Ich finde das wunderbar. Es gibt vieles, was wir als Gemeinde machen, was auch schön ist, aber im Fokus, lass uns darauf schauen, dass wir Jesus anbeten, dass wir in der Sprache von Johannes hier, dass wir in ihm sind und dass wir in seiner Liebe sind und dass wir Menschen zu Jüngern machen, dass wir Frucht bringen zu seiner Ehre.